starten wir mal mit ein bisschen, mit etwas, ja, informellem. Wir haben ja am Wochenende in Elversberg gespielt und Elversberg liegt gar nicht so unweit entfernt von Neunkirchen. Wer in den letzten
Bis jetzt habe ich keine Ahnung, wo beide Städte liegen.
Ja, es ist im Saarland und wer in den letzten Folgen oder in der Folge mit unserem Vorstand Dr. Erik Huber aufgepasst hat, der wüsste jetzt ganz genau, dass Borussia Neunkirchen sein Jugendverein ist. Und Neunkirchen ist, ich würde mal sagen, so 10 Minuten von Elversberg entfernt. Elversberg ist wirklich, wirklich ein Kaff. Ne? Also da ist gar nichts. Das ist so, so klein. Und nur mal so den Vergleich. Also Borussia Neunkirchen spielt in der Saarlandliga. Das ist, glaube ich, so 6. Liga. Und Elversberg in der 2. Liga. Das Stadion von Elversberg, das heißt mittlerweile Ursa Farm Arena an der Kaiserlinde, da steckt so ein Pharmaindustrie, so ein Pharmaverein mit drin, der da Geld reinbuttert, hat 10.000 Plätze. Das Stadion von Borussia Neunkirchen, das Ellenfeld-Stadion, hat 21.600 Zuschauer.
Das wäre doch mal was für einen Investor, diese, wie heißt dieser, 666 oder so, die Hertha auch gekauft hat. Vielleicht ja, sehen die da was im Saarland.
War auch da erfolgreich bei der Hertha. wie komme ich da drauf? Nach dem Spiel in Elversberg gab es auch noch ein Spiel von Borussia Neunkirchen und das Spiel, ich weiß nicht genau, wann es angepfiffen werden sollte, aber es war wohl zu der ähnlichen Zeit wie das Spiel vom HSV in Elversberg und ein paar findige Groundhopper, die gerne diesen Ground machen wollten, weil es ist nun natürlich nicht, also es ist natürlich nicht üblich, dass ein Sechsligist in so einem großen Stadion spielt und das Ellenfeld-Stadion natürlich nun auch nicht ganz so unsexy ist für so einen Sechsligist. Haben dem Verein von Borussia Neunkirchen geschrieben, haben gesagt, Mensch, wir sind ja mit dem HSV bei euch auf der Ecke in Elversberg und könntet ihr das Spiel nicht einfach später anpfeifen? Weil dann würden bestimmt 100, 200 Leute, die vorher beim Spiel in Elversberg sind, würden dann mit Sicherheit noch zu euch zum Spiel kommen und da zuschauen. Und das haben sie gemacht von Borussia Neunkirchen. Die haben das Spiel tatsächlich verlegt. Die
so geil, doppelte Zuschauerzahl.
Ja, ja, ja. Haben tatsächlich das Spiel extra dafür verlegt, dass die ganzen Groundhopper in sich diesen Ground quasi noch holen konnten und in ihrem Groundhopper-Heft quasi abstreichen und in ihrer App. Und haben das Spiel später angepfiffen. Und dann sind nach dem Spiel Elversberg gegen den Hamburger SV, gegen unseren Verein, sind dann, ich glaube, am Ende waren es vielleicht so 100, 120 Leute, die dann noch zu dem Spiel von Neunkirchen gefahren sind und dort im Spiel sich das Spiel angeschaut haben. Und sie sind super aufgenommen worden, die haben sich sehr, sehr gefreut, haben, glaube ich, sogar noch Stadionführung angeboten für die Leute, die da waren. Und ja.
Mich würde mal interessieren, wie viele Leute da zugeguckt haben.
Ja, keine Ahnung, so ja, ich glaube,
Leute dann oder
wahrscheinlich,
oder
also es waren ja wahrscheinlich echt nicht viele, aber ja.
Krass, dass sich das lohnt, ein Stadion dafür aufzuschließen, beziehungsweise
na, das Spiel dafür extra zu verschieben. Also wenn wahrscheinlich extra, sonst kaum einer da ist, dann verschiebt man auch gerne mal das Spiel.
Erinnert mich ein bisschen ganz früher im alten Volkswagen-Stadion. Ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt, aber da erinnere ich mich noch, ja, absolut, absolut, dass ich, da bin ich mit dem Onkel hingegangen und da war so, ja, wann ist heute Anpfiff? So, oh ja, heute ist pünktlich Anpfiff, weil das Fernsehen ist da. Hieß, also wenn es, damals wurde noch nicht jedes Spiel live übertragen. Wenn es nicht live übertragen worden ist, dann ist das vielleicht auch gerne mal 15.40 Uhr losgegangen, so ein Spiel, und nicht halt 15.30 Uhr. Und da habe ich mich letztens dran erinnert, dass heutzutage ist ja alles minutiös, also auf die Sekunde kann man fast sagen, geplant. Aber damals war das halt auch noch so ein bisschen, irgendwo 10 Minuten später, ist auch nicht so schlimm, ja, alles easy, hier irgendwie beide Jungs noch nicht fertig und keine Ahnung was und was weiß ich, ne? Aber das war, hatte noch was damals
wahrscheinlich. Das war noch Zeit. Das war noch Fußball.
Erste Liga damals.
HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von König Pilsner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau!
Ah, Pia, du hast was, bis heißt, du wolltest gleich starten.
Bisschen zu schnell.
Ja.
Der Roast muss beginnen.
Ne? Ja, ja, Pia, Muchel und ich, Gato, ich bin da, Kai ist nicht im Urlaub, aber er ist nicht da, keine Ahnung.
Ich weiß gar nicht, was er, warum?
Weiß ich auch nicht.
Er hat nur gesagt, er ist raus.
Ja, soll so sein. Ich sehe gerade bei Instagram, Muchel, hast du gepostet, jetzt reicht's, heute knallt's und da mit dem Bild von Bud Spencer und Terrence Hill, Terrence Hill, ja, und dem, Schön. Ja, also wir haben das Elversberg-Spiel natürlich. Dann haben wir das Pokalspiel.
Vor der Brust.
Ja. Und dann auch noch
Miro vor der Brust.
Miro.
Miro Klose mit Miro, seinem Torwunder, mit seiner Torwundermannschaft aus den letzten drei
Bei denen läuft es im Moment, ne?
Puh, ja, auch wenn es gegen Regensburg hart. War, das 8-3 haben sie gewonnen und davor 4-0 gegen Fürth allerdings. Also Fürth würde ich jetzt so eigentlich eher sagen, vor der Saison hätte ich gesagt, ähnliches Level wie Elversberg. Die waren auch punktgleich tatsächlich davor, vor dem Spieltag. Jetzt ist Elversberg 3 Punkte davor.
Mein Kollege aus Nürnberg schreibt mir heute, beim Club ist immer irgendwie alles möglich. Vor 3 Spielen dachte ich noch, dass der Klose bald fliegt, aber nun durfte ich 2 historische Spiele live erleben und warte Mittwoch auf den nächsten Hammer. Also so ist gerade die Stimmungslage beim Club in Nürnberg.
Die Klubberer.
Ja. Mittwoch kriegen sie meinetwegen Hammer, aber am Sonntag nicht.
Ja, also ja. Gegen Hoffenheim kann man schon auch im Pokal weiterkommen. Ich glaube, gegen Hoffenheim spielen die. Ja, gegen Hoffenheim.
Wir werden sehen. Elversberg.
Chronologisch.
Elversberg. Es ging bei mir persönlich erstmal los. Ich wollte den Fernseher einschalten und Sky Q wollte mich erneut in den Wahnsinn treiben. Dann auf einmal musste ich mich neu anmelden mit entweder einer E-Mail-Adresse oder einer Kundennummer und dem Passwort.
Lass mich raten, das war das letzte Mal vor 14 Jahren und du weißt es nicht mehr.
Korrekt. Natürlich beziehe ich das auch nicht von mir selber, sondern über meine Eltern. Ich hoffe, keiner von Sky hört zu. Aber ich hatte natürlich gar nichts und konnte so schnell auch irgendwie keiner erreichen. Ich habe in irgendeinem alten WhatsApp-Chat, also das Passwort habe ich noch rausbekommen, aber irgendwie die Kundennummer nicht.
Man musste das auch letztens ändern. Früher war das so ein Zahlenpasswort und jetzt muss das irgendwie mit Wort und Schrift und so sein. Also
alles Krise. Und dann musste ich auf dem Handy gucken. Also da ging das noch. Da war ich halt bei Sky Q war ich noch.
Oder ich
Sky,
schon
Go, Sky Go. Sky Go. Ja. Der noch eingeloggt. Und
ich habe mich schon gewundert, warum die Screenshots.
Ja, genau. Das habe ich gar nicht gerafft.
Ja, aber dann Screenshots. Ich glaube, abfilmen kann man wahrscheinlich ja nicht. Ne?
Weil wahrscheinlich sperrt es dann die App.
Sky, ja. Sky, ich habe schon oft versucht.
Aber auch selbst Screenshots, bei manchen Apps geht doch gar nicht Screenshots. Ne? Dann ist es, aber egal, da ging es auf jeden Fall. Aber es bockt dir einfach nicht, so ein Spiel auf dem Handy zu gucken. Das ist so wie, als wenn du es irgendwie im Restaurant mit Freunden guckst, dann irgendwie guckt man es dann doch immer mal, dann ist man doch hier und da und irgendwie so ein kleiner Screen ist dann irgendwie scheiße. Damit ging es erstmal schon mal los. Dann ging es aber wiederum positiv los mit dem 1-0. Bisschen out of nowhere.
Kommen wir vielleicht, also wenn wir schon chronologisch sind, dann sprechen wir doch als erstes mal über die Aufstellung, oder?
Da war keine große Überraschung.
Naja.
Bis auf.
Naja, Perrin
hat gespielt. Allerdings war er auch
Schonlau gesperrt.
Es war eigentlich zu erwarten, dass er spielt. Perrins Leistung zusammengefasst kann man sagen, du hast es schon in der nach 30 Minuten, glaube ich, geschrieben, Muchel. Ich weiß nicht genau, was du geschrieben hast, aber sowas wie, er ist noch nicht ganz da.
Oder? Er ist noch nicht ganz angekommen. Also das war ja das, was ich auch beim ersten Spiel, wo er jetzt letzte Woche gegen Magdeburg reingekommen ist, wo ich sehr auf ihn geachtet habe, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, er war etwas überrascht, wie schnell das Spiel in der zweiten Liga in Deutschland ist, wie körperbetont das ist. Ich glaube, damit hat er nicht so ganz gerechnet, wenn du sonst vorher nur im Training bist und nicht so wirklich den Wettkampf in der deutschen Liga, in der zweiten Liga vor allem auch hast, glaube ich, bist du schon etwas überrascht. Und nun fährst du nach Elversberg. Ja, er ist einfach noch nicht angekommen. Ich glaube, das Potenzial hat er mit Sicherheit, er hat den Körper dafür und mit Sicherheit auch die Erfahrung und auch kann er das alles, aber ich glaube, es braucht noch etwas, bis er da in den Rhythmus der zweiten Liga und auch von unserem HSV kommt.
Leider muss man sagen, Elfadli hatte auch nicht so das beste Spiel, ich sehe ihn auch gerade eher schwächer gespielt. Ansonsten, die Aufstellung bis auf Perrin war ja gleich, ich gucke es einmal durch. Zu Recht auch, was willst du ändern von dem absoluten Sahnespiel gegen Magdeburg? Und wir gingen dann ja auch irgendwie ein bisschen out of nowhere, irgendwie in der 6. Minute durch Selke, 1-0 in Führung, Dompe, wer sonst, macht die Vorarbeit. Also beide haben da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Ja, und dann kam ab der 30. Minute, wurde es dann so ein bisschen schwächer. Die erste Halbzeit war noch grob okay. Ich fand das Tor in der 40. Minute durch Aslani war so ein bisschen auch, ja, nicht ganz out of nowhere, aber so, na gut, also kann man sagen, okay, ist leistungsgerecht, dann irgendwie doch unentschieden die Halbzeit. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ja, eigentlich auf so einem schlechten Weg sind wir nicht. Und dann kam halt die zweite Halbzeit, aber das 1-1 war, da sahen, also die ab, wann war das 1-1 war, wo er, was war das 1-1, ey, ich habe das Spiel schon wieder so krass gelöscht. Ist auch Latte.
Das ist auch zum Löschen.
Ja, ja, also das, war das, du, das 2-1 sprichst du wahrscheinlich auf Heuer an, ne? Dass er den Ball nicht richtig festhält.
Ja, dann war das 1-1, wo er da die
der weite Schuss
einmal,
ja, genau,
einmal austanzt.
Wo Muheim auch irgendwie nicht so.
Ja, 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 ja.
In der Defensive, finde ich, da merkt man dann doch, dass, also offensiv hat er deutlich mehr Stärken als in der Defensive.
Ich finde auch, dass Muheim ganz schön viele Fehler gemacht hat. Also grandiose Ecken alleine helfen uns da nicht immer. Mhm. Ja,
ein paar Patzer da drin, ne? Also schon, also am Anfang der Saison hat er immer so ein bisschen, konnte er das noch so kaschieren. Jetzt bei so einer Niederlage ist es schwierig.
Natürlich sucht man dann bei einer Niederlage dann auch gleich eher die Fehler und sieht die Fehler auch viel mehr, als wenn du jetzt das Spiel gewinnst. Dann sieht man sowieso alles irgendwie ein bisschen rosarot. Aber ja, da muss man sagen, dass Meffert in der Defensive, Muheim in der Defensive eher seine Schwächen hat als in der Offensive jetzt gerade, ne, wo er mit seinen Ecken und auch seinen Vorstößen nach vorne deutlich mehr heraussticht.
Aber Meffert war auch nicht gut, dass du sagst.
Ja, Meffert hat die gelb-rote Karte kassiert, wo man dachte, so 3-2, wir kommen nochmal ran, zack, eine Minute später, ciao, gelb-rote Karte.
Was geht da eigentlich ab? Und dann noch Polzin irgendwie, innerhalb von 30 Sekunden zwei gelbe Karten, also gelb-rot dann, weil er irgendwie gemeckert hat. Das wurde leider nicht gezeigt auf Sky. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist denn da passiert? Dass der, also der wirkt für mich immer wie die Ruhe selbst.
Da ist er dann aus der Haut gefahren. Für mich war das dann ab der 84. beendet. Ich habe das Spiel dann nicht mehr zu Ende geguckt, weil eigentlich, wir sind danach noch nachmittags auf den Kürbishof gefahren. Oh. Was man so macht im Herbst, an Herbsttag.
Was man als Influencer so macht.
Richtig, richtig. und da war eigentlich so, klar, ich gucke das HSV-Spiel zu Hause und haben uns aber noch mit einer anderen Familie getroffen. Dann habt ihr vier nach zwei, können Sie auch losfahren, ich kann den Rest auch irgendwie dann. Erst wollte ich im Auto gucken, weiß nicht, ich fahr doch, alles gut, es wird ja eh nichts mehr, gar keinen Bock, das jetzt weiter zu gucken. Und dann fiel auch noch das 4-2, was ja wahrscheinlich so irgendwie kommen musste. Ich habe das Tor bis heute nicht in der Wiederholung gesehen, keine Ahnung, wie das dann war, aber unterm Strich kann man schon sagen,
Beschissen,
zweite Halbzeit, grausam.
Also als hätten die in der Pause irgendwas sich gespritzt, dass sie schläfrig sind. Also wirklich irgendwie so eine Schlafspritze oder sowas. Da war ja gar nichts los.
Es gab auch krasse Kritik dann nach dem Abpfiff. Stefan Kunz hat sich aber so richtig zu Wort gemeldet. Pierre, du hast schon gesagt, jetzt hier vor der Aufnahme, darüber müssen wir sprechen. Zu Recht auch, denn er hat mal so eine Generalschelte gegeben. Hast du das live gesehen? Auch nicht.
Ich habe dann auch ausgeschaltet und bin rausgegangen.
Zu Recht. Er hat mehr oder weniger so gesagt, Elversberg war eine Mannschaft und HSV war keine Mannschaft. Hat man ja auch ein bisschen gesehen, die haben sich reingehauen, die wollten und bla bla bla. Und bei uns ist das ja immer so ein bisschen, wenn man denkt, wir sind jetzt über den Berg und wir haben irgendwie diese
Saison. Gewinnst gegen Düsseldorf, gegen Magdeburg, weißt du, gegen die, die oben stehen.
Ja, du gewinnst aber auch gegen die Kleinen, gegen Ulm, gegen Münster und so.
Aber keine drei Spiele in Folge.
Nee, aber du denkst du jetzt, wir gegen die Guten gewinnen, wir gegen die Schlechten gewinnen wir. Wir haben jetzt ein unglaubliches Spiel in Magdeburg hingelegt, wir haben so einen breiten Kader, jetzt können Spieler ausfallen, wir haben hier einen neuen Trainer, wir haben jetzt alles in Schüssel, es geht nur noch bergauf. Bam, Elversberg 4-2 und vor allem auch da völlig zu Recht, ne? So dass Elversberg einfach viel engagierter war, die haben hart gespielt, so die wollten halt viel mehr und ich glaube, da hat dann Kunz genau so ein bisschen das gesagt, was vielen Fans so auf der Seele liegt oder ist aus der Seele gesprochen, so dieses, das kann doch nicht sein, dass die Neuzugänge besser spielen als die Spieler, die schon länger beim HSV sind, muss man sagen, Klammer auf, die Neuzugänge hat er geholt, die alten Spieler hat er nicht geholt. So,
aber er hat schon die Führungsspieler, also die Führungsspieler so ein bisschen in die Pflicht genommen. Er hat gefragt, wo sind sie in so einem Spiel? Wo ist auf dem Platz, wo werden sie mal laut? Wo sind die Spieler, die Führungsspieler sein wollen in so einer Situation, bei so einem Spiel gegen Elversberg? Da hat er sie einfach in die Pflicht genommen und hat das einfach klar einfach mal angesprochen und auch klar deutlich gemacht, dass das so nicht geht, dass er da mehr fordert.
Er hat auch den Charakter angesprochen, also eine Charakterfrage ist zu drehen und so, das wäre halt mal ein Zeichen, dass wir mal eine Weiterentwicklung beim HSV, wenn man da endlich mal aus solchen Tiefs quasi halt rauskommen würde. Und hat aber auch zeitgleich gesagt, dass Steffen Baumgart eine gute Ansprache in der Kabine gehalten hat. Also wohl
einen kleinen Anpfiff sogar.
Also ja, also anscheinend ja nicht in der Halbzeit. Ja.
Erst nach dem Spiel.
Aber da legt er auf jeden Fall sehr, sehr bewusst den Finger in die Wunde, um hoffentlich schon relativ frühzeitig allen klarzumachen, so läuft das die Saison nicht.
Ja. Und das ist auch die Frage von Krishan hier bei Instagram, der uns schreibt, scharfe Kritik von Kunst zum jetzigen Zeitpunkt richtig?
Ich finde ja. Das Abendblatt hatte geschrieben, so eine Generalkritik kann man ja vielleicht nur 2, maximal 3 Mal in der Saison machen, weil ansonsten nutzt sich das ab und du kannst es nicht alle 3 Spiele machen.
Na gut, aber nach 10 Spielen, finde ich, kannst du es dann schon mal machen.
Total, wir haben ja auch noch die große 10-Spieltags-Analyse hinterher. Aber natürlich ist es dann auch so ein bisschen immer ein Drahtseilakt, weil wenn er denn die alten Spieler jetzt, also die längeren schon da sind, so kritisiert, dann können die natürlich auch sagen so, Alter, der Einzige, der gut gespielt hat, war Selke oder irgendwie ein Tor gemacht hat. Die 9, also so ein Richter, bei aller Liebe hat auch nicht performt. Fadli hat auch irgendwie das schwächste Spiel. Klar, der war davor gut, aber hat jetzt auch nicht wirklich gut gespielt. So, Perrin, excuse me, so, wen meinst du denn eigentlich, außer, und jetzt kackst du uns hier an, du bist jetzt selber irgendwie, also so, was willst du denn eigentlich? So, kann natürlich auch ganz schön umschwenken, dass du dann irgendwann die Kabine verlierst. Natürlich als Trainer dann irgendwann ein bisschen mehr als Sportvorstand. Deswegen, ich glaube, er hat trotzdem den Ton gut getroffen. Das ist nur
definitiv
so das Risiko so ein bisschen dabei. Wenn ich jetzt bei Fußballmanager wäre vor meinem PC und hätte die Auswahl, soll ich die Ansprache machen, die gar keine oder irgendwas, dann hätte ich auch gesagt, okay, nee, volle Kanone, jetzt einmal rein da. Und das kann er ja eigentlich, ne? Also so den Ton treffen und die Leute hinter sich bringen. Und ich glaube, das hat er auch getan. Deswegen glaube ich auch, dass das total richtig ist. Und er war ja lange Zeit für uns nicht so mega sichtbar. Und das fand ich ganz gut, dass es jetzt mal, ja, das mal rausgehauen
hat. Auf jeden Fall. Was ich auch noch gedacht habe, weil ich habe es jetzt von mehreren Seiten gehört, mein Papa hat direkt geschrieben, irgendwie fehlt da total die Führung. Er hat das auch gesagt, also Stefan Kunz, da habe ich gedacht, vielleicht, weil Kai sich da letzte Woche ja ein bisschen mit beschäftigt hat, vielleicht ist es dann genau das, was Schonlau uns eigentlich bringt. Also diese Führung und dieses einen Plan haben, weil zwischendurch habe ich echt gedacht, haben die einen Plan? Also weil es war ja komplett wild. Und ja, also vielleicht hat er auch wirklich einfach gefehlt. Ist eine wilde These, aber vielleicht ist er genau dieser Führungsspieler, der halt nicht auf dem Platz unbedingt zu 100% performen muss, aber eben mental die Jungs da leitet.
Und jemand, der vorangeht, ne, der eine Ansage macht, auf den die Mannschaft hört. Das ist ja das, wo wir drüber letzte Woche schon gesprochen haben. Und ja, also ich finde, so wild ist die These gar nicht, sondern da ist, glaube ich, schon relativ viel dran. Also er könnte so ein bisschen die Erklärung natürlich sein, ne?
Was halt krass ist,
von vielen, hoffentlich. Ja,
ist natürlich halt am Sonntag fehlt ja schon dann Meffert, Schonlau und Glatzel. Und da hatte Baumgart in irgendeinem Interview auch gesagt, also letztes Jahr hätten wir die weiße Fahne hissen können. Zum Glück haben wir dieses Jahr ein bisschen größeren Kader. Aber das sind schon 3 krasse Stammspieler, ne, die dann da fehlen und die hoffentlich nicht nur aufgrund ihrer Leistung fehlen, also nur aufgrund ihrer Leistung fehlen und nicht aufgrund irgendwie, ne, so Führung, dass wir dann irgendwie wirklich wegdriften und keiner mehr irgendwie Ansagen macht und dann hast du da, ich hoffe dann ein bisschen auf Elfadli, aber irgendwie Perrin, der kein Deutsch kann und der auch erstmal auf sich selber konzentrieren muss, nur der soll vielleicht auch andere dirigieren, aber der muss erstmal gucken, dass er Leistung bringt. Elfadli ist vielleicht als Innenverteidiger, ja, so als 6 ist er vielleicht auch nochmal ein bisschen stärker, muss auch gucken, wo er bleibt. Muheim, also jeder muss da erstmal auf sich schauen und so ganz viel rechts, links korrigieren, dirigieren ist dann auch schwierig. Also es wird auf jeden Fall interessant werden.
Habt ihr das Zitat von Uli Stein oder habt ihr Uli Stein dann nach dem Spiel oder nach dem Spiel überhaupt noch sein Zitat gehört? Als HSV-Torwart musst du auch mal einen Unhaltbaren halten. Für mich ist, also schreibt Faxe, HH73, für mich ist Heuer Fernandes keine Bank im Moment. Er spricht natürlich auf das 2-1 an, wo der Schuss, ja, also ich muss auch sagen, da sah er jetzt nicht so gut aus. Den kann man schon mal festhalten, beziehungsweise dann schneller hochkommen, um den Ball dann irgendwie noch zur Seite wegzuklären oder sich davor zu schmeißen.
Ja, wahrscheinlich, wenn er in Höchstform ist, eigentlich einer, wir haben ja immer gesagt, eher so Raab, hält die normalen so, aber nichts, keine Ausschläge nach oben. Jetzt hat er uns ja einmal eines Besseren belehrt, als er vor 2, 3, 4 Wochen da ein Riesenspiel abgeliefert hat. Aber heuer hat er eigentlich immer eher so die Ausschläge nach oben. Aber ja, den, wenn er gut drauf ist, wahrscheinlich.
Ich habe auch das Gefühl, dass wir durch diese Torwartposition da im Moment auch viel genauer Unruhe reinbringen und auch viel genauer draufschauen. Also ich glaube, das ist eine Baustelle, die hat Baumgart sich selber gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Dass er auf keinen Torwart sich irgendwie committet. Ich glaube, es wäre was anderes, dass man da Ruhe reingebracht hätte, wenn man ganz klar sagt, irgendwie, das ist meine Nummer 1, mit dem gehe ich jetzt. Jetzt wissen wir, dass gegen Freiburg auf jeden Fall Matteo Raab wieder am Tor stehen wird. Ja. Wenn der jetzt da ein super Spiel macht. Und was machst du denn wieder gegen Nürnberg? Du hast diese Diskussion, wirst du immer wieder haben. Und natürlich schaut man dann auch bei so einem Spiel wie jetzt gegen Elversberg, wenn er den Ball jetzt nicht so optimal hält oder da vielleicht nicht ganz so die Sicherheit drin ist, die man sonst von ihm irgendwie erwartet oder schon gesehen hat, natürlich schaust du dann da viel genauer hin und dann ist gleich die Diskussion wieder da, bringst du im nächsten Spiel jetzt einen Raab. Ah, es ist so eine Baustelle, weiß ich nicht. Ich hätte sie gern, dass wir sie nicht haben, so.
Ich war ja sogar überrascht, dass er so klar direkt schon in der PK vor dem Spiel gegen Elversberg gesagt hat, im Pokalspiel steht auf jeden Fall Raab im Tor. Ihr wart da nicht so überrascht, weil ihr das so interpretiert habt, dass quasi Heuer dafür in der Liga dann die Nummer 1 ist und das dann auch gerne in Kauf nimmt. Aber ich finde auch dieses Hin und Her, also mich macht das irgendwie auch schon wahnsinnig, weil man will ja wissen, wer steht da im Tor, wer hält uns den Kasten frei und ja, wie gesagt, ich glaube, ich finde, Matteo macht einen guten Job, aber ich glaube, irgendwie für die Mannschaft ist Heuer wichtig. Ja.
Glaube ich auch. Also wie Scholau halt so wichtig ist mit Führungsqualitäten, ist der auch wichtig. Und ja, es ist ja, diese gegen Elversberg, ich habe gerade nachgedacht. Also brauchst du wirklich da halt genau da gegen diese vermeintlich kleineren Gegner, auch gerade auswärts bis zu so einem Stadion, das irgendwie halb umgebaut ist, die Kabinen sind irgendwie noch wie auf so einem Dorfverein. So, und da, ich glaub wirklich, also nur anhand der Körpersprache analysiert, wie der HSV aufgetreten ist, hatten die alle halb so viel Bock, als wenn sie zu Hause gegen Top-Team spielen.
Aber das passiert dem HSV erschreckend oft und ich finde das sehr uncool, muss ich sagen.
Ja, die denken, die markieren auf Dicken, wie das große HSV, und kommen mit Kopfhörern an und dann kommt halt so ein garstiges kleines Team. Und ich glaube, da genau in diese Kerbe geht halt dann Kunst halt auch rein und sagt so, ey, sorry, so kannst du nicht aufsteigen.
Das
so,
ist zu arrogant.
Das ist halt, nicht. Da drüben ist ein Team und wir waren in dem Spiel kein Team. Wir können Team sein, wenn wir wollen, aber wir müssen es halt immer. Und eigentlich ist dafür auch Baumgart in meinen Augen, so wie ich ihn so links, rechts höre und aus der Ferne interpretiere, perfekte Trainer dafür, weil er genau so ein bisschen das einfordert und weiter hart arbeitet. Wir sagen, wir sind zu Recht jetzt irgendwie Fünfter und wir müssen weiterarbeiten und weiter im Flow und wir sind doch dumm. Eine Halbzeit hat uns jetzt hier den ganzen Flow gekostet und whatever. Das ist sowas von die Hauptbaustelle beim HSV.
Und ich will auch mal ganz kurz sagen, dass ich das absoluten Quatsch finde, irgendwo hinzukommen und zu denken, das ist ein Dorfclub und das nicht, weil da spielen Spieler, die auch bei jeder anderen Mannschaft spielen könnten und alle, die kommen ja nicht aus Elversberg und sind nächste Saison vielleicht woanders und ist ja schön, dass die sich dann mit dem Verein identifizieren. Ich hoffe, das tun auch die HSV-Spieler, aber letztendlich muss man ja sagen, dafür ist Fußball zu schnelllebig, als dass man jetzt irgendwo hinkommt und arrogant sein kann, weil...
Genauso schnelllebig wie unsere Podcast-Folgentitel, wenn ich gerade überlege, letzte Woche die vielleicht beste Halbzeit vom HSV und dann kommt jetzt Elversberg, weißt du?
Ja, ist so krass, wie das so, also sich wandelt, ne?
Ja.
Wir sind fast so wie so Dortmund irgendwie, manchmal spielen sie unglaublich und sind im Champions-League-Finale und in der Liga verlieren sie gegen Scheiße. Und ja, bei uns...
Müssen wir trotzdem nochmal über den Schiedsrichter sprechen?
Also
grundsätzlich über die Schiedsrichterleistung im deutschen Fußball. Ich finde, also du hast jede Woche, jedes Mal, also ich kann mich nicht dran erinnern, dass man vor, weiß nicht, 10 Jahren so viel über Schiedsrichter diskutiert hat. Oder ist mir das da selber nicht so aufgefallen? Ich glaube, die Schiedsrichter sind mittlerweile in so einer Situation, dass sie A, gar nichts mehr entscheiden wollen. Und wenn sie entscheiden, sind sie irgendwie drüber. Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist...
Also dazu hat Steffen Baumgart auch bei der PK nach dem Spiel tatsächlich relativ klar und deutlich gesagt, der Schiedsrichter, bei dem Schiedsrichter bekomme ich gefühlt jedes Mal eine gelbe Karte. Ich mag den einfach nicht. Also da war irgendwie sehr klar. Und er meinte, dass er glaubt, dass er ein bisschen Ego-Probleme hat, weil er einfach immer direkt kommt, du musst Respekt haben. Also vielleicht ist das auch immer so ein bisschen dieses Kommunikationsproblem, dass die sich halt wirklich immer auf dem Kieker fühlen, weil sie es irgendwie nicht richtig machen können und dadurch dann gar kein Common Ground irgendwie ist, um zu kommunizieren. Also es ist immer direkt so.
Respekt, finde ich, muss auch beidseitig sein. Ja, ne? Also finde ich nicht nur von den Spielern, sondern auch die Schiedsrichter sollten einfach in dem Moment auch die Spieler mehr verstehen, dass die in einer in Leistungsdruck auch sind, dass die natürlich auch Emotionen dabei haben und dass man da, also ich finde auch dieses Diskutieren, dass also ich weiß nicht, es nimmt eine ganz komische Wendung an, dass du, also nur noch der Kapitän diskutieren darf und wenn sie es denn machen, dann ist es auch wieder nicht richtig, dann wird sofort irgendwie gelb gezogen. Ja. Jetzt bei Meffert ja auch genau das Gleiche. Weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie eine Entwicklung und da wünschte ich mir manchmal, dass da auch die Vereine irgendwie eine Sprache sprechen würden und auch mal sagen, so geht es irgendwie nicht weiter, weil ich finde, das Thema haben nicht nur wir, sondern überall, hörst du von allen Seiten.
Überall. Ich finde es cool von Baumgart, dass er da gerade raus sagt, ich mag ihn nicht und was die Probleme sind, ich finde damit kann der wahrscheinlich auch wieder hoffentlich ganz gut arbeiten. I don't know, hoffentlich ist es negativ. Und ich persönlich habe halt bei den Schiedsrichtern jetzt so nahezu 100% Richtigkeit als Anspruch, weil mit Video kannst du ja...
Genau.
Und ich glaube, früher ist so... Da hatte ich halt diesen Anspruch nicht.
Da waren das aber auch noch andere Typen, weißt du? Ich finde, es ist einfach...
Also, weißt du, ja klar, jetzt... Also... Vorher hatte man wahrscheinlich nur 10 Vorgaben und jetzt hast du halt Schiri halt irgendwie 100, so. Deswegen kannst du halt irgendwie weniger Messenspielraum und die müssen wahrscheinlich so entscheiden, weil die Regel 3.4.6 irgendwie sagt, wenn irgendein anderer Spieler als bla, dann musst du das und das machen und alles wird irgendwie für jeden kleinen Scheiß gibt's eine Regel. Aber irgendwie hab ich das früher, glaube ich, einfach mehr so hingenommen, so. Hat er nicht gesehen, na gut, ist halt so. Und weiter geht's halt. Aber jetzt denkt man so, Alter, das musst du doch sehen und das kann nicht sein und.
Alle verkabelt sind. Also, es ist ja auch mittlerweile, die Technik ist ja auch krass. Also, der eine hat es nicht gesehen, aber es gibt Linienrichter, die müssen es dann sehen. Irgendjemand muss es halt sehen. So.
Ja, ich glaube, netto pfeifen, die kann ich mir nicht vorstellen, dass die schlechter pfeifen, also unterm Strich. Aber es kommt einem wahrscheinlich so vor, als
wäre es. Ja, und man hat wahrscheinlich jetzt auch einen anderen Anspruch, wie du es gerade sagst, ne? Durch diese ganzen Beweise. Also, wie gesagt, mich nervt es einfach tierisch. Ich finde, das nimmt einem häufig auch echt die Laune von so einem Spiel, wenn man sieht, dass da irgendwie auf dem Platz irgendwie für die Spieler einfach auch nichts mehr möglich ist. So. Das, ja.
Total. Aber letzte Woche hatten wir da doch auch, wollte diskutieren und hat gesagt, oder war es vorletzte Woche?
Nee, letzte Woche hatten wir es doch auch, dass Reis den Kapitänsbinder übernommen hat und dann gezeigt hat, so, ey, ich bin noch Kapitän. Ja. Und der Schiedsrichter aber schon die gelbe Karte gezogen hatte.
Das geht gar nicht.
Ja, also die fordern immer Respekt ein, aber finde ich, das muss dann von beiden Seiten kommen. Ja,
es ist wie so eine Abwehrhaltung. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So, kommt mir nicht zu nahe, ich will hier keinen Stress, diskutiert nicht mit mir. Also, aber man muss ja mit denen diskutieren können. Das gehört ja, die Emotionen gehören ja zum Fußball.
Und da gab es andere Schiedsrichter, die mit den Spielern einfach früher, die einfach mehr kommuniziert haben, die mit denen gesprochen haben, die gefühlt auf einem anderen Ebene waren. Jetzt sind sie bei Instagram und machen irgendwelche Shows als Schiedsrichter und also weiß ich nicht. Es ist
Schiedsrichter sind vielleicht die neuen Köche. So ein TV-Koch. Vielleicht sind bald viele TV-Schiedsrichter.
Ja.
Sehe ich doch schon den einen oder anderen bei Stefan Raab. Du kriegst ja nicht die Millionen, da wird er doch wahrscheinlich mal wieder.
Und ich möchte auch da mal ganz klar unterscheiden zwischen den Schiedsrichtern, die in irgendwelchen unteren Ligen pfeifen und die wirklich einen harten Job haben. Weißt du, die wirklich in der Kreisliga und Bezirksliga und wirklich hier einen harten Job haben und angefahren werden und. Was aber in der Bundesliga wirklich nur nicht der Fall ist. Also, und da erwarte ich halt einfach einen anderen Umgang.
Das ist das Schlimmste, was passiert am nächsten Tag, ein negativer Artikel, aber.
Ja. Ja, obwohl, ich glaube schon, die kriegen schon richtig viel Hate ab, ne? Also, ich will Schiri, also so auf sozialen Medien und so, ich glaube, das ist schon alles krasser geworden und wenn du dann irgendwie, weiß nicht, mal beim Topspiel mal so richtig daneben gegriffen hast und dann gehst in den Supermarkt und also weiß ich nicht.
Ich glaube auch dieses Aufarbeiten dann mit dem DFB ist schon auch
unangenehm, ehrlich. Gut. Schiedsrichter, es wäre auf jeden Fall nichts für mich, aber nun gut. Blicken wir nach vorne, oder hast du noch was dazu? Nee. Nach vorne, Freiburg steht am
Mittwoch, ne?
Mittwoch.
Ja, wobei, oder wollen wir noch mal kurz über die 10 Spieltage-Bilanz sprechen?
Ah ja.
Die haben wir jetzt unterschlagen. Baumi hat ja immer große Töne gespuckt.
Sehr gerne.
Als es nicht so gut lief oder beziehungsweise so lala lief. Es war solide, aber es war nicht das, was man braucht, um aufzusteigen. Und hat immer gesagt, ja, wir können nach dem 10. Spieltag nochmal sprechen.
Lass uns drüber sprechen, ja.
Der 10. Spieltag war jetzt ein nicht so erfolgreicher Spieltag. Eine fette Pleite eingefahren und direkt danach war er auch, also nach dem Spiel war er auch sehr kleinlaut in der PK. Was heißt kleinlaut? Einfach extrem geplättet. Also hat sehr leise gesprochen, anders als man ihn kennt. So, er muss das erstmal verarbeiten. Und als er dann auch tatsächlich auf die 10-Spieltage-Bilanz angesprochen wurde, meinte er nur, wir sind im Moment Vierter. Stimmt nicht ganz. Samstag waren wir Vierter. Jetzt Stand jetzt sind wir Fünfter. Und ich finde, da gehören wir auch hin. Das bedeutet, wir müssen hart weiterarbeiten, weil der Platz wird nicht reichen für das Ziel, was wir erreichen wollen.
Wir sind Fünfter. Nach 10 Spielen haben wir 18 Punkte, 2 Punkte hinter unserem selbsternannten 2-Punkte-Schnitt.
Schlechter als die letzten beiden Saisons, wo wir irgendwie in der Saison 22, 23, 24 Punkte hatten und in der letzten Saison 20 Punkte, wo wir auf jeden Fall zumindest letzte Saison den 2-Punkte-Schnitt hatten und davor sogar deutlich besser waren und beide Male auch nicht aufgestiegen sind. Also das sind schon so Sachen, da denkt man jetzt schon drüber nach, ne? Wenn du schlechter bist als die letzten beiden Jahre, wo du es auch nicht gepackt hast, du den Kader nochmal wieder verbessert hast und
oh Mann. Ja, also abgerechnet wird zum Schluss. Ich finde, wichtig ist, dass man nach 10 Spieltagen also jetzt nicht 12 Punkte hat. Das wäre, also 18 ist ja noch in einem Spiel fast aufholbar, den 2-Punkte-Schnitt. Nicht ganz, aber ich sag mal so, wir sind in Schlagweite sind Fünfter. Wir haben das beste Torverhältnis der zweiten Liga.
Immerhin das.
24 geschossene Tore. Damit haben wir auch mehr Tore geschossen, Achtung, als Nürnberg, die im letzten Spiel 8 geschossen haben. Allerdings haben wir auch 13 Tore reinbekommen. Also die Abwehr ist okay, aber absolut ausbaufähig, gerade um aufzusteigen. Aber eine Differenz von 11. Also trotzdem da sehr gut. Dennoch sind wir halt nur Fünfter und man kann eigentlich so eine gemischte Bilanz ziehen. Was Positives finde ich, wir haben mal richtig, richtig gute Leistungen gezeigt, aber also ich sag mal, jedes Jahr, ne? Also es war nie so, ich finde, was nicht so cool wäre, wenn wir uns immer so ein bisschen dahin gemogelt hätten, so mit den Ergebnissen, und wir haben nie mal so eine Leistung gezeigt, so eine für die zweite Liga richtig gute Leistung, so eine Erstplatzierungsleistung, so wie gegen Magdeburg, wenn man will. Also wir können es ja, ne? Also das heißt, ne, es steckt in uns. Allerdings haben wir auch einen richtig krassen, also eigentlich haben wir jetzt die beiden Extreme erlebt gegen Elversberg und Magdeburg und alles dazwischen war irgendwie dann Spieltag 1 bis 8. Also unterm Strich kann man sagen, es gibt nach wie vor keine Konstanz.
Genau, das ist, glaube ich, das, was man am meisten ankreiden kann, dass wir einfach diese Serie, von der wir immer sprechen, dass diese 3 Spiele mal in Folge auch mal, ne, was für uns ja schon mal eine Serie ist, dass das einfach bisher noch nicht geklappt hat, dass wir einfach unter Baumgart es noch nicht geschafft haben, einfach mal 3 Spiele in Folge die Punkte zu holen. Und das ist schon eine Sache, die muss man, da muss man jetzt schon mal drauf schauen. Da muss auch, da muss jetzt mal was kommen. Also
ha. Grundsätzlich Kader kann man eher einen positiven Haken hintermachen. Ich würde sagen, die Neueinkäufe haben Stand jetzt einigermaßen oder eigentlich ganz je nachdem, auf wie du guckst, ne? Selke würde ich sagen.
Selke, ich glaube, Daumen bei hoch. Selke Daumen hoch.
Positiv überrascht.
War auch der Beste auf dem Platz jetzt am Wochenende,
ja.
Aus meiner Sicht.
Hat
der
schon
war
wieder
derjenige, der am meisten gekämpft hat auch und sich immer reingeschmissen hat. Das habe ich bei vielen anderen vermisst.
El Fadli, der Zweite, der wahrscheinlich sehr, sehr positiv ist.
Auf jeden Fall,
ja. Hatte jetzt vielleicht nicht das beste Spiel gegen Elversberg, aber
gegen Magdeburg, ja, war der krass.
Genau. Ja. So, also eher definitiv ja. Positiv, ja.
Dann den Baumgart, ich sag mal wieder, oder überhaupt zum Leben erweckt hat, ist Katterbach
ja.
Richtig, der jetzt Stamm spielt und irgendwie auf einmal ein Tempo hat und die rechte Seite beackert. Also sehr, sehr gut. Eigentlich fast wie Neuzugang, muss man sagen. Und dann ist es okay. Also es sind keine Flops. Perrin kann man noch nicht so richtig bewerten. Das ist momentan eher so mittel, würde ich sagen. Gut, Baldé ist kein klassischer Neuzugang, aber eher positiv als negativ zu bewerten. Karabek so mit Höhen und Tiefen, aber auch, würde ich sagen, im okayen Feld, so zwischen Note 2 und vielleicht auch mal eine 2 bis 3.
Richter fühle ich noch nicht so.
Ich auch nicht. Ich sehe den auch nie beim Spiel.
Genau.
Es ist so wie Meffert, ich sehe ihn nicht, aber da denke ich, es ist okay, weil er eine Sechser ist. Aber Richter, I don't know.
Ja, gebe ich euch recht. Ist bei mir auch noch nicht so angekommen. Also
ist für mich auch ein Spieler.
Ja, und es ist für mich so ein Spieler, den ich immer nicht auf dem Zettel habe. Wenn du irgendwie sagst, warte mal, ach ja, Richter.
Den würde ich auch nicht erkennen auf der Straße. Ja. Ich gucke mir gerade sein Bild an.
Ja, doch.
Ich würde den erkennen, der erinnert mich an einen Freund von mir, aber.
Ich wäre nur sein Tattoo hinten im Nacken. Das ist immer das.
Aber ja, nee, irgendwie hat er mich bislang überhaupt nicht überzeugt.
Er hat mich aber auch noch nicht abgeholt von seinem Spielstil und wie er,
der Charakter kam mir auch noch nicht so.
Ja, so entgegen. Also da ist Amy, ja.
Also, aber dass der Kader zu groß ist, ist uns bis jetzt noch nicht auf die Füße gefallen. Würde ich sagen, ist auch eher ein Klassiker für zweite Saisonhälfte. In der ersten sind dann, kannst du alle noch irgendwie ganz gut motiviert halten. Und da bist du auch noch im Pokal jetzt irgendwie drin. Ich nehme mal an, im Pokal wird jetzt auch minimal rotiert werden. Baumgart hat schon angekündigt, zum Katterbach vielleicht mal eine Pause gönnen, weil davor war die 90 Minuten Belastung immer nicht gewöhnt. Jetzt vielleicht mal irgendwie langsam rausnehmen. Hast du mit Mikkel Bronsi vielleicht, der auch mal sich dann irgendwie zeigen könnte, wo es kein Riesenabfall ist. Können wir gleich mal drüber sprechen, wer das spielt. Insgesamt seid ihr, ja, was heißt, seid ihr zufrieden? Also eigentlich kann man ja sagen, ja, wir sind 18 Punkte mäßig zufrieden, so.
Ja, also ich bin nicht zufrieden.
Wir wollen mehr.
Also definitiv. Ja. Also nach wie vor, also da kann man sich nicht mit zufrieden geben mit 18 Punkten, fünften Platz, wenn du aufsteigen willst. Also
es fühlt sich schon wieder an, so blöd gesagt, wie der alte HSV, der, weil man dachte ja jetzt irgendwie, es verändert sich alles, großer Kader irgendwie, aber es ist, ja.
Es ist halt krass, was für ein Momentum ist, ne? Ich meine, hätten wir die zweite Halbzeit, hätten wir das Spiel irgendwie geschaukelt und gewonnen.
Oder 3-3 am Ende noch. Also das vierte fällt nicht und es geht 3-3 aus.
Ja, oder so.
Bei dem Spielverlauf ja sogar auch noch so, okay, man hat irgendwie Comeback-Qualitäten, aber jetzt ist es halt wirklich, fühlt sich so an wie.
Aber gerade wenn wir das Spiel ganz gut gespielt hätten, ich glaube, dann hätte ich gesagt so, oh, derbe geil, jetzt haben wir irgendwie jetzt hier das dritte Spiel in Folge gewonnen. Und klar, Start war ein bisschen holprig, aber jetzt sind wir voll da. Und dann wäre es wirklich, ich glaube, im Einserbereich, mein Fazit, obwohl wir nur einen Zweierschnitt hätten. Und jetzt ist es echt deutlich schlechter.
Yannick 181 schreibt uns, ist es die spannendste Liga aller Zeiten? Siehe Punktabstände. Und damit hat er ja natürlich nicht ganz Unrecht. Ne? Die Punkte sind schon, es ist echt eng. Ich glaube, bis zum 10. Platz, glaube ich, sind es 3 Punkte Unterschied und nach oben halt 2 Punkte. Also es ist schon alles mega eng zu sagen.
Mhm. Ja, 4, 5.
Ja, Nürnberg hat auch 16 Punkte. Die haben 2 Punkte Abstand zu uns und sind auf dem 8. Das ist echt krass. Mhm.
Ja, also erst das Düsseldorf mit 20 und 9. ist Magdeburg mit 16. Also ja, alles sehr nah beieinander. Gut für uns, Stand jetzt, würde ich sagen.
Definitiv. Also trotzdem, ich bin trotzdem nicht zufrieden nach diesen 10 Punkten. Also wenn du mich fragst, ist es für mich Schulnote eine 3. So, und das ist,
finde ich gefühlt, ja, wenn man die Noten wieder ausschreibt, so ist es ausreichend eine 4. So, ja, dann wäre es halt eher im Viererbereich und nicht eine 3 befriedigend. Aber ich so gefühlt, wenn ich nur auf die Noten gucken würde, würde ich auch sagen 3.
Ja.
Nun gut.
Ich will mehr.
Ich will auch mehr.
Zu Recht. Vielleicht kriegen wir das ja am Mittwoch im Pokal. Also wenn wir da gewinnen, ist die Welt zwar nicht wieder rosa-rot, aber das wäre doch schon mal irgendwie.
Aber würdet ihr den Fokus jetzt voll auf den, also würdet ihr jetzt auch mit dem, also würdet ihr anders, ist der DFB-Pokal für euch so wichtig oder ist der Aufstieg wichtiger? Also
natürlich ist der Aufstieg wichtiger, aber ich finde jetzt gerade im Hinblick darauf, dass wir es jetzt verkackt haben, finde ich, ist es jetzt nochmal wichtiger, dass wir am Mittwoch uns beweisen und zeigen, okay, wir können es, damit wir auch wieder beflügelt in das Spiel gegen Nürnberg gehen und da wieder eine positive Tendenz auf jeden
Fall. Aber wäre es für dich auch in Ordnung zu verlieren, aber ein gutes Spiel gemacht zu haben?
Nee.
Ja, gut. Ist eigentlich auch eine bescheuerte Frage, ne?
Ich glaube, wenn man es am Beispiel von Noah Katterbach mal festmachen würde, wenn es jetzt das Finale wäre, das letzte Spiel der Saison, das wichtigste, bla bla bla, dann würde er natürlich spielen. Jetzt überlegt man ja, ihn nicht spielen zu lassen. Und da kann man ja schon so ein bisschen sehen, so die Wertschätzung des Spiels, wenn es jetzt halt super, also wenn es jetzt irgendwie wirklich so ein CL-Spiel wäre, ein Champions-League-Spiel wäre, dann würde er natürlich spielen, irgendwie so Gruppenphase und keine Ahnung was, ne? Aber es ist jetzt auch irgendwie, ich sag's mal, das Pokalspiel, es ist jetzt auch nicht so der Status, was wir, wann war das, letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Letztes Jahr, ne, wo wir Viertelfinale raus sind oder so. Und wo wir dann mit der vermeintlichen B-Elf gespielt haben oder auf 4 Positionen oder sowas, wo ich mich tierisch aufgeregt habe und irgendwie im Nachhinein auch zu Recht, weil dann war der Halbfinalgegner aber auch irgendwie eine Flunze und also es war noch nie so einfach irgendwie der Weg nach Europa. Aber dieses Mal würde ich sagen, ja, lass Katterbach draußen. Wenn wir jetzt ausscheiden, dann soll es so sein. Freiburg ist halt gerade auch, muss man sagen, nicht schlecht. Die sind Fünfter.
Haben ich habe die S-Liga so aber überhaupt
die haben,
nicht.
Die haben verloren am Wochenende, oder?
Haben verloren gegen Leipzig 3-1.
Ja, okay, Leipzig.
Man muss aber schon fairerweise sagen, was ein Lichtblick ist, die haben gegen St. Pauli auch 3-0 verloren. Da hatte St. Pauli einen Sahnetag.
Das war der einzige bislang.
Richtig, zum Glück. Und aber die sind schon eher momentan eher deutlich, also eher besser als schlechter. Von daher wird es nicht einfach. Ich hatte noch sehr viel Hoffnung, wenn wir an die Magdeburg-Leistung anknüpfen, ist alles möglich. Wir spielen natürlich jetzt auswärts. Also eine richtig schlechte B11, das ist ja das Gute, haben wir jetzt nicht. Also ist ja nicht, dass wir jetzt sagen, hier, wir machen jetzt hier zwei Youngster aus der A-Jugend und dann kommt der zweite Torwart rein, der deutlich schlechter ist, sondern wenn wir jetzt irgendwie unsere B11 spielen, dann fängt irgendwie Frei an, Raab fängt an und vielleicht im höchsten der Gefühle Mikkel Bronzy oder so, aber das ist ja alles nicht schlecht. Außer vielleicht Öztunali würde anfangen. Oh aber ich weiß nicht, ob man so weit geht. Mal gucken. Also das ist ja also irgendwie so eine, ich weiß nicht, 1A.211 oder sowas. Das geht ja alles. Aber ich würde so ein bisschen so, weil du gefragt hast, Muche, schon so sagen, so, ja, Fokus schon, also nicht gehen lassen, aber schon so, die sich vielleicht irgendwie die kurze Verletzung sind oder dann auch meinetwegen mal rausnehmen, weil gerade der breite Kader und du musst die irgendwie bei Laune halten, dann mal einsetzen. Da ist kein krasser Leistungsabfall.
Ich denke irgendwie, also weiß ich nicht, ich will schon sehen, dass die richtig kämpfen und richtig gut spielen gegen Freiburg und ich will auch im DFB-Pokal bleiben. Also
ja, ich auch. Das eine schießt das andere ja nicht aus, aber der Eggers gefällt mir.
Ja, B11, I don't know.
Ja, aber wenn das eine das andere nicht ausschließt, dann finde ich, ist das gleiche Argument, auch in der Liga so ranzugehen. Also da machst du es auch nicht.
Was mit der...
Ja, da die...
Leute schon.
Leute schon, ja. Also...
Ja, ist richtig. Ich meine, jetzt hast du eine englische Woche. Mhm. Das ist ja immer dann das Argument so, dann die paar Prozent mehr fürs Wochenende gegen Nürnberg jetzt irgendwie rausholen. Die ganzen NBA-Spieler lachen sich natürlich halt irgendwie tot, weil die alle 3 Tage spielen oder so. Aber ich finde es okay, vielleicht... Es ist ja, also für mich ist jetzt so ein Verein, der ist halt 5% schlechter, als der in der A11 steht vielleicht. Und wenn der jetzt doppelt so viel Gas gibt wie gegen Elversberg, dann bist du unterm Strich ja sogar noch besser. Aber und vielleicht ist der ja so gut, dass er am Wochenende dann doch irgendwie erste Elf spielt und kriegt halt seine Chance. Also ich sehe da jetzt nicht so viele Nachteile.
Aber mal ganz kurz, was ich auch finde, was da auf jeden Fall mit reinspielt, einfach so eine Prinzipsache. Die Jungs haben ja meistens nur ein Spiel die Woche und kriegen Arsch voll Geld bezahlt. Und das gehört doch auch zum Job dazu, dass man vielleicht 2 Turniere irgendwie parallel spielen kann. Und
Auf jeden Fall. Die haben ja auch selber Bock zu spielen. Die wollen ja auch denn die Spielprämie und so Spiele gegen Freiburg, gegen Erstligisten. Da kannst du dich auch perfekt zeigen. Also aus Ego-Sicht, wenn du da gut performst. Also wenn jetzt so ein Dompeda sich aus Hemd und Hose spielt und macht einen Treffer. Ian Robin legt noch eins auf. Also da sind bestimmt ein paar Scouts und sagen, ah ja, guck mal, da kann das auch gegen Erstligisten und nicht nur hier irgendwie gegen Magdeburg und so und Konsorten und Elversberg. Also,
können sie es ja nicht. Aber ja. Wisst ihr, wann wir das letzte Mal gegen Freiburg gespielt haben?
Erste Liga noch?
Nee.
Dann war es
noch Pokal?
Ja, DFB-Pokal-Halbfinale.
Stimmt, gar nicht so lange her.
22 am 19.04.2022.
Ich glaube, wir sogar
verloren.
Zu Hause. 1-3, das war recht deutlich.
Ja, auch relativ chancenlos, meine ich so. Mhm. Also,
ich erinnere mich, ich glaube, wir haben mit Abschlag da vor der Kurve gestanden. Naja.
Und generell ist es unser 4. Spiel im DFB-Pokal gegen Freiburg und tatsächlich das 3. in der 2. Runde. Also von 4 haben wir 3 Mal in der 2. Runde jetzt.
Wie sind die ausgegangen? Ist das eine gute Quote für uns?
Ja.
Oh. Echt?
Ja. Ah. DFB-Halbfinale sind wir rausgeflogen. Das war das 1-3 22. Aber sonst haben wir 2 Mal gewonnen. Und zwar DFB 2. Runde 31.10.2007 haben wir 3-1 gewonnen. Ist auch schon ein bisschen her. Aber jetzt gehen wir noch ein bisschen back in time. Am 8.10.1983 haben wir 1-4 gegen Freiburg gewonnen.
Keiner von uns mitbekommen. Ja. Vor unserer Zeit.
Ja, ist gut.
83, das waren die goldenen Zeiten.
Ja, schade, dass wir da alle wirklich noch nicht da waren.
Ah, 83 in Athen, ich wär's auch gerne.
Ja. Quote auf den HSV 5,75. Und auf Freiburg vielleicht auch nur eine 1,51. Nach 90 Minuten.
Players to watch. Freiburg.
Grifo.
Da kann ich leider nur bei Nürnberg mitglänzen.
Ja, okay. Ah, Gregoric, ein ehemaliger HSV-Spieler, der bei Freiburg noch spielt. Ansonsten kenne ich auch von den Freiburgern wirklich keinen.
Doch, Günther da noch?
Ja, oder? Stimmt, Günther noch. Das könnte sein, ja.
Leute, wir sind jetzt auch 7 Jahre in der zweiten Liga. Man kann jetzt auch nicht den Anspruch haben, dass wir jeden ernstlich
Spieler kennen. Nein, definitiv nicht. Und Streich ist nicht mehr Trainer bei Freiburg. Das, so viel weiß ich auch.
Mhm. Matthias Ginter, ja.
Ginter.
Wurde Günther auch. Günther ist Kapitän.
Ja.
Und Ginter, der ehemalige Nationalspieler. Und ich glaube, Christian Günther hat, glaube ich, kein Nationalspiel gemacht. Nee. Aber Ginter, ja.
Sonst kenne ich auch nur noch Gregoric, also original 3 Spieler.
Ich bin gespannt. Definitiv. Ich hatte erst überlegt, noch hinzufahren, aber es ist irgendwie. Oh, irgendwie packe ich es nicht.
Ist auch okay.
Fair enough. Dann ging Nürnberg am Wochenende. Wann spielen wir eigentlich?
Sonntag 13:30.
Na gut.
Ich habe tatsächlich spontan diese Woche noch Karten gekauft und bin das erste Mal seit wirklich 100 Jahren wieder direkt in der aller obersten Reihe. Das habe ich so lange nicht mehr gemacht. Das waren die einzigen Karten, die
noch da waren. Im C-Rang, ganz oben.
Ja,
stark.
Also wirklich ganz oben. Letzte Reihe unterm Dach. Sonst wären nur noch Karten im Nürnberg-Block gewesen und das wollte ich mir nicht antun. Aber krass, dass die da günstiger sind, auch by the way, finde ich nicht fair, dass die, da kosten die nur 30 Euro und unterm Dach kosten noch 39 Euro.
Okay.
Also,
Im B-Rang im Nürnberg-Block, oder?
Ja, 30.
Okay.
Ja, habe ich kurz überlegt und dann dachte ich, nein, trotzdem nicht.
Kannst du immer machen, kannst du ja woanders hinsetzen.
Ja.
Kontrolliert doch eh keiner.
Ja, aber wenn es mehr oder weniger ausverkauft ist.
Dann ja, aber krass, dass es so kurzfristig noch Karten dafür gibt. Also, es war ja gegen Schalke war es nicht so der Fall.
Nee.
Da war es ja innerhalb von Sekunden ausverkauft. Also Mitgliedervorverkauf hat alles weggeratzt. So, die Leute sind heiß auf das Schalke-Spiel.
Ja, das ist geil.
Traditionsspiel.
Das ist aber auch Samstagabend.
Ja,
geiler geht's nicht.
Naja, da mal wieder Abschlag spielen würde.
Aha. Das wäre gut.
Das wäre cool.
Müssen wir den Verantwortlichen mal sagen?
Den Verantwortlichen. Die Connections ausnutzen.
Nun gut.
Nürnberg, ich bin gespannt. Also,
ja, Nürnberg hat ja auch, die haben jetzt eine 3-Siegesserie hingelegt. Vorher war Miro ja gefühlt schon wieder angezählt. Ich kann ihn leider nur Miro nennen, weil er ist mein WM-Held Miro.
Ah, okay.
Nein.
Dein WM-Crush.
Naja, ich war noch sehr jung. Genau, also gegen Münster haben sie 3-2 gewonnen. Da hatten sie ein paar Lücken in der Abwehr, aber ansonsten gegen Fürth 0-4 gewonnen.
Derby natürlich, ja. Es motiviert dann immer
das gleich. Franken-Derby.
Ja.
Und gegen Regensburg jetzt eben 8 Buden gemacht. 2 Spiele, 12 Tore, ist schon krass. Mhm. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Schwimmen natürlich aktuell auf einer extrem positiven Welle.
Ist immer ganz gut, kann man tiefer fallen.
Das ist
für die Presse auch immer ein gefundenes Fressen.
Ja, ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass sie durch dieses Selbstbewusstsein eher offensiver spielen. Ich würde sagen, dass sie vorher noch defensiver gespielt haben. Aber wie gesagt, da sind ab und zu auch mal ein paar Lücken in der Defensive. Die müssen wir auf jeden Fall ausnutzen.
Die Offensive ist ja nicht unser Problem. Also
ja,
das... Ja, und offensiv spielendere Mannschaften, finde ich, liegen uns gefühlt immer irgendwie ein bisschen besser.
Ich glaube auch, dass wir gewinnen gegen die. Also da erstmal, die Spieler haben wieder Bock zu Hause, mehr oder weniger ausverkauft. Ich glaube, wir sind motiviert, haben auch Bock, dann Nürnberg mal zu zeigen, ey, guck mal hier, alles cool, aber hier ist jetzt mal Schluss. ich glaube, das
gewinnen wir. Die letzten 3 Spiele haben wir auf jeden Fall gewonnen, immer. Also 4-1 im Mai. 0-2 letztes Jahr im Dezember und 3-0 letztes Jahr im März. Also positiver Trend.
Da war auch hier immer noch unser Freund Martini am Tor. Da hatten wir mal, haben wir schon 1-0 geführt eigentlich.
Der ist jetzt 2. Torwart, ne? Also
ja, leider.
Zumindest hat er zwischendurch, aber jetzt, ich glaube, vor 3 Spielen oder so, weiß ich nicht, stand er gegen Münster, stand er, glaube ich, noch mal im Tor oder das Spiel.
Ja, der ist auf jeden Fall, ich meine auch 2. Torwart.
Ja. Ich freue mich aber, Klose mal in unserem Stadion zu sehen. Und ansonsten müssen wir uns vor Tsimas ein bisschen in Acht nehmen. Mittelstürmer hat 5 Tore schon geschossen.
Okay.
Ja, und Lukas Schleimer, offensives Mittelfeld, auch schon 3 Tore geschossen. Ja.
Und der Offensive, der Zehner, Justwan, an dem waren wir ja gefühlt auch mal dran. Also der schwirrte bei uns auch immer irgendwie mit bei den Transfergerüchten.
Er hat auch schon 3 Saisontore, aber einer davon war ein Elfmeter.
Ja, ja, gut, aber
immerhin.
Perfekt, ich kenne nur Robin Knoche noch, glaube ich, der da spielt. Und halt Matenia. Aber ansonsten, ey, die zweite Liga, man muss einfach raus. Erneut, jeden Spieltag stellt man es fest. Gut.
Seid ihr im Stadion am Sonntag?
Ja.
Ja.
Ganz du oben auch. Unterm.
Ganz oben unterm Dach. Wird schwierig, dich dieses Mal sucht. Zu.
Ja. Ich bin ganz oben.
Du bist diejenige.
Ich kann auch tief fallen.
Ja, tatsächlich. Ja, zumindest kriegt man da nichts in den Nacken geschmissen, muss nicht aufstehen, wenn das Spiel schlecht ist so für den HSV, weil man die ganze Zeit. Ah, doch, musst du doch, weil du ja jemanden vor dir hast. Ah. Ach, Kinders. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich. Mittwoch, schaut ihr wo?
Zu Hause. Ich hoffe, ich bin um 18 Uhr überhaupt schon im Feierabend, ehrlich gesagt.
Ah, früh anfangen, früh Feierabend machen.
Ja, ich schau beim Freund. Der hat mich da Geburtstag und dann ist danach, am Donnerstag ist ja frei, abends eine Halloween-Party. Ich sehe mich aber noch nicht richtig da. Ich bin irgendwie so, ich finde ja Karneval und so immer richtig geil. Und
ich wollte gerade sagen, das wäre doch genau dein Ding, hätte ich jetzt
eigentlich gedacht. Ja, aber Halloween ist irgendwie nicht, ich habe kein Outfit, damit geht schon mal los, keine Idee. Ich fühle Halloween auch irgendwie nicht so krass, also weiß
ich
nicht.
Ich finde, also ich...
So ein paar Teufelhörnchen da auf dem Kopf.
Ja, das ist ja so ein Frauending, ne? Aber ja, so, ja, nee, weiß nicht.
Als Metzger kannst du, also, für alle, die diese Folge hören, wenn ihr richtig coole Ideen habt, als was Gato am Donnerstag zu Halloween gehen könnte.
Mittwoch,
ja. Mittwoch.
Hättest ihr doch von der Kürbisfahne so einen Kürbis mitnehmen können und den einfach auf den Kopf setzen.
Ja. Das stinkt, glaube ich, richtig krass.
Aber hast du das obligatorische Bild vor diesem Kürbis, dieser Kürbispyramide gemacht?
Ja, klar.
Stark.
Ja, musst du machen.
Ja?
Hast du schon auf Insta gepostet?
Nee, leider nicht.
Ich habe nichts gesehen.
Also, ich glaube, meine Frau hat,
mit Sicherheit.
Ja, aber da haben wir eine Freundin besucht, die da um die Ecke wohnt. Die sind da rausgezogen nach...
Ins alte Land oder wo ist
das? Nee. Ziehen jetzt zu meinem guten Freund Monte, Montana Black, nach Buxtehude. Und jetzt wohnen sie gerade in... Ach, keine Ahnung. Aber irgendwie, da ist, glaube ich, noch so eine Bahnstation noch irgendwie. Aber irgendwo...
S3 fährt da noch hin.
Ja, Stade. Ja, Stade ist nicht.
Heimfeld, Harburg.
Ja, aber Harburg oder ein bisschen weiter...
Naja,
ich weiß nicht.
Das ist doch egal.
Irgendwas
da hört die Welt auf für mich.
Ja, ich habe gar keine Ahnung.
So schlimm?
Nein. Ich habe mal eine Zeit lang in Heimfeld gewohnt. Das war meine erste Wohnung in Hamburg, Heimfeld. Oh, es ist echt, es war nicht so schön. Aber wenn man nicht weiß, was in Hamburg irgendwie geil ist, ziehst du erstmal dahin, wo du was bekommst.
Da gibt es ein paar schön auch relativ so reiche Ecken auch.
Ja, natürlich.
Häusern und
ja, anderen Heimfeld. Ein Stückchen weiter raus. Ja.
York und so ist doch ultra schön.
Ja, das ist so altes
Haus. Ja,
sehr schön, ja.
Also natürlich hört die Welt da nicht auf, hinter der Elbe, aber Harburg
sagt
und Heimfeld.
Der Pinneberger.
Gut.
Ich werde mal berichten, wie es dann ausgegangen ist. Aber da werde ich auf jeden Fall erstmal HSV gucken und dann mal schauen.
Und wir wollen dann ein Foto in unserer HSV-Meine-Frau-Story, wie du einen Kürbis auf dem Kopf hast.
Wie dann mein Outfit wird, wenn ich denn gehe.
So ein bisschen. Gibt es denn so ein Halloween-Getränk? Gibt es das? Ich weiß es gar nicht.
Hier, mir fällt gerade was ein. Kam mir gerade wie ein Schock wieder in den Kopf.
Also natürlich außer Köpi.
Ich bin ja in Frankfurt zur Schule gegangen. Und da ist man zum Karneval bzw. Fasching feiern immer rüber nach Mainz gefahren. Keine Ahnung wann. Und da ist mir irgendwann mal einer entgegengekommen mit einem HSV-Trikot und ich so, oh mein Gott, du bist einer von uns. Ja, er hatte so ein fettes Schild Absteiger vor sich und war als Absteiger verkleidet.
Minus Mensch, minus Aura. So
ganz schrecklich. Hat eine tiefe Wunde hinterlassen. Apropos Verkleidung, im Zweifel immer Aufsteiger und ein HSV-Trikot anziehen.
Ja, das ist zu Halloween, soll nicht gruselig sein.
So ein bisschen Blut, Verletzter. Ja,
das ist irgendwie, ist es nicht einfach. Man muss sich auch, wenn auch voll drauf einlassen. Und ich bin auch noch so, weiß nicht, zieh es voll durch oder nicht.
Du kannst als rote Karte gehen, der HSV-Schreck.
Ja. Irgendwie, ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen. Aber irgendwas, ich habe noch ein paar Tage Zeit.
Ja, also zwei. Wenn ihr die Folge hört, schickt Gato die besten Outfits.
Und, ja.
In diesem Sinne.
Nur der HSV.
Nur der HSV.